Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, dem 7. September auf Rabe. Heute tönt es bei uns so.
Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Mit diesen Worten äußerte Angela Merkel die Bereitschaft, Menschen auf der Flucht aufzunehmen. Seither ist ein Jahr vergangen. Wir blicken im Zeitsprung auf dieses bewegte Jahr zurück. Wir schaffen das, sagte sich wohl auch die Berner Polizei, als sie heute den besetzten Baum im Breitenrhein-Quartier räumte. Wir waren live dabei. Und schon Sokrates fluchte über die heutige Jugend. Das Problem sind aber meist die Alten. Die lange Nacht der Partizipation will deshalb Erwachsene für Jugendprojekte sensibilisieren und vernetzen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Heute Morgen räumte die Polizei den besetzten Bau im Breitsch. Ich war vor Ort. Eine Handvoll Sympathisanten und Sympathisantinnen unterstützten die Frau und den Mann, die auf dem Baum ausharrten, mit Pfiffen. Davor hatte die Feuerwehr riesige Kissen um den Baum platziert. Das Gebiet um den besetzten Baum im Berner Breitenrhein-Quartier wurde von einem Grossaufgebot der Polizei abgesperrt und bewacht. Seit einer Woche hatten Aktivisten und Aktivistinnen diesen über 100-jährigen Baum besetzt. Sie wollten damit gegen den sogenannten Wachstumswahn und die Gentrifizierung des Quartiers protestieren. Neben dem Baum steht eine Liegenschaft, die abgerissen und von der Migros neu überbaut wird. Rund 5 Jahre war die Liegenschaft besetzt. Letzte Woche verzogen sich die Hausbesetzenden friedlich, derweil besetzte eine Gruppe den Baum. Verhandlungen mit der Bauherrin Migros verliefen im Sand. Dann, heute Morgen kurz nach 8 Uhr, war der Spaß vorbei. Mit einem Kran, mit einer Hebebühne räumte die Polizei den Baum und nahm die 2 letzten verbliebenen Besetzenden fest. Gegen sie läuft nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. So viel vom Baum im Breitenrhein-Quartier. Jetzt hat Katrin Hiss weitere Nachrichten des Tages.
Die britische Regierung will in Galle eine 4 Meter hohe Mauer bauen, um es Geflüchteten zu verunmöglichen, LKWs zu besteigen, die auf dem Weg nach England sind. Es kommen noch immer Menschen durch, sagt der britische Immigrationsminister Robert Goodwill. Wir hatten es mit einem Zaun versucht, jetzt bauen wir eine Mauer, ließ er gestern gegenüber einem parlamentarischen Ausschuss verlauten. Die Mauer wird rund 2,5 Millionen Schweizer Franken kosten. Nächstes Jahr finden in Frankreich Wahlen statt. Der amtierende Präsident François Hollande hat laut Meinungsumfragen aber kaum Chancen, im Amt zu bleiben. Wie die französische Tageszeitung Le Figaro berichtet, kommt Hollande nur auf 11-15% der Stimmen. Damit würde es der Amtsinhaber nicht über den ersten Wahlgang hinaus schaffen. Der Erhebung zufolge würden in der Stichwahl die Chefin der rechtsextremen Partei Front National, Marine Le Pen, und der Kandidat der konservativen Republikaner gegeneinander antreten. Sie kommen laut der Umfrage auf je ca. 28% der Stimmen. Der erste Wahlgang in Frankreich findet am 23. April nächsten Jahres statt. Im US-Bundesstaat North Dakota sollte eine neue Ölpipeline gebaut werden. Die indigenen Sioux konnten dies jedoch bis anhin erfolgreich verhindern. In diesem Sommer waren mehr als 3000 Menschen aus allen Teilen der USA zu einem Protestlager am Missouri-Fluss zusammengekommen. Letzten Freitag beantragten die First Nation People vor Gericht einen Baustopp, weil die geplante Pipeline-Route quer durch verschiedene indianische Kultstätten und Grabstellen verläuft. Nichtsdestotrotz planierten am Samstag Bulldozer einen Acker, während private Wachleute mit Pfeffergas und Hunden versuchten, Demonstrierende zu vertreiben. Nun soll das Bundesgericht in Washington noch diese Woche über eine einstweilige Verfügung entscheiden. Und zum Wetter. Der Sommer ist zurück. Morgen Donnerstag früh gibt's örtlich etwas Nebel. Der verzieht sich jedoch bald. Das Thermometer steigt auf 27 Grad. Am Freitag ebenfalls schönes Wetter, jedoch mit einigen Quellwolken. Die Temperatur wird bei ca. 26 Grad liegen. Ein erster Blick aufs Wochenende verspricht eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. In den Bergen könnte es zu Gewittern kommen bei um die 25 Grad.
Rabe Info.
Partizipieren heißt nicht nur mitmachen, sondern auch mitbestimmen. Dieses Schlagwort wird vor allem in der Lokalpolitik immer mehr zum Thema. Bevor über ein bestimmtes Projekt abgestimmt wird, kann sich die Bevölkerung an der Entwicklung beteiligen und sich aktiv dazu äußern. Auch für Jugendliche ist Partizipation ein Thema. Nicht Erwachsene sollen bestimmen, was gut für die Jugend sei, sondern die Jugendlichen selber, so die Idealvorstellung zahlreicher Organisationen und Stellen im Kinder- und Jugendbereich. Die lange Nacht der Partizipation will diese Stellen und Organisationen nun zusammenbringen. Morgen findet diese Nacht in der Berner Fachhochschule im Lenggasse-Quartier statt. Mitorganisiert wurde sie von Markus Gander. Er ist Geschäftsleiter von infoclick.ch, der Kinder- und Jugendförderung Schweiz. Ich habe ihn gebeten, ein gutes Beispiel zu nennen, wie ein erfolgreiches Jugendpartizipationsprojekt funktionieren kann.
Ja, mein Lieblingsbeispiel ist das Projekt Jugend mit Wirkung, das es seit vielen, vielen Jahren gibt, wo ein einfaches Instrument eingesetzt wird, nämlich, dass es ein Gremium gibt aus jungen Leuten und erwachsenen Leuten, die sehr gut vernetzt sind in ihren Gemeinden. Und die jungen Leute bringen Ideen ein, was sie gerne entwickeln möchten, was sie verändern möchten, was sie für Wünsche haben. Die erwachsenen Leute unterstützen sie dann in einem Prozess, der dauert nur einen halben Tag, wo sie andere erwachsene Leute aus dem Dorf, aus der Gemeinde suchen, die zu diesen einzelnen Ideen, das kann eine Schülerzeitung sein, ein Beachvolleyballplatz, irgendetwas, die jungen Leute bei der Entwicklung des Projekts unterstützen können. Das ist so ein kleines Beispiel, das machen sehr viele Gemeinden in der Schweiz schon.
Markus Gander, Sie sind Mitorganisator der Langen Nacht der Partizipation. Was genau ist das Ziel dieser Langen Nacht?
Es gibt überall, es gibt so viele Projekte, gute Projekte, überall, kommunale Projekte, regionale Projekte etc. Aber viele sind nicht bekannt, man weiß es gar nicht, also man findet sie nicht. Und das Ziel dieser Nacht ist es eigentlich, Beispiele zu zeigen, wo Gemeindebehörden, Leute aus der Jugendarbeit oder andere Interessierte schauen können, was es so gibt, in ganz kurzen Sequenzen diese Leute kennenlernen, die bereits etwas Gutes machen und das mit Freude und Stolz eventuell zu kopieren.
Vielfach hängt man der Jugend das Image an, sie sei verwöhnt, sie sei konsumorientiert, das Lieblingshobby sei Shopping. Das ist wahrscheinlich ein Phänomen, das es schon viele Jahre gibt, dass Erwachsene so die Jugend anschauen. Aus Ihrer Erfahrung gesprochen, stimmt dieses Klischee?
Das kommen immer diese berühmten Zitate von Sokrates oder anderen griechischen Philosophen, die genau das monieren schon 1000, 2000 Jahre vor Christus. Ja, natürlich gibt es junge Leute, wie es auch Erwachsene gibt, die sehr konsumorientiert sind. Die gibt es. Aber es gibt noch viel mehr junge Leute, die nicht nur konsumorientiert sind, sondern eben sich sinnvoll betätigen möchten, eine sinnvolle Freizeit gestalten möchten. Ein gutes Beispiel ist immer, es wurde immer moniert, dass jetzt die Vereine so viel Rückgang haben. Aber ich habe alleine in den Jugendverbänden zusammengezählt, sind das an die 100.000 Jugendliche, die Samstag für Samstag irgendetwas machen. Von den Sportvereinen müssen wir gar nicht sprechen. Also das ist so das Vereinswesen und die Aktivierbarkeit von Jugendlichen enorm hoch. Man muss es nur zulassen, oder? Das ist die Kunst.
Genau dort möchte ich einhaken mit der nächsten Frage, nämlich ist genau diese Vereine, die klagen, dass sie große Mitgliederschwünde haben, die sind ja oft nicht bereit, sich zu modernisieren, sich auch ein bisschen einer jüngeren Generation anzupassen. Wie oft liegt das Problem bei den Erwachsenen und nicht bei den Jugendlichen?
Das Problem liegt immer bei den Erwachsenen. Ist ja die Frage, was lässt man zu und was lässt man nicht zu, oder? Und wenn man Jugendlichen Vertrauen schenkt, oder, geht man auch immer gewisse Risiken ein. Die Jugendzeit ist so kurz, oder 3, 4 Jahre. Man muss so viel entscheiden über Beruf. Man löst sich ab vom Elternhaus. Man möchte herausfinden, wie man ankommt, wie man wirkt, wie andere auf einem reagieren. Das sind alles ganz wichtige Punkte im Jugendalter. Und es gibt noch viel mehr. Und dann ist das Risiko natürlich da, dass vielleicht eine gewisse Unzuverlässigkeit, aber auch das muss nicht sein, zustande kommen kann oder was auch immer. Und oft ist man gar nicht bereit, kleine Risiko, muss man wohl noch sagen, zuzulassen. Und dann fühlt sich der Jugendliche nicht ernst genommen. Ich bin jetzt bewusst ein bisschen plakativ, oder? Und dann tritt er halt aus dem Verein aus.
Das sagt Markus Gander, er ist Mitorganisator der Langen Nacht der Partizipation. Diese beginnt morgen Donnerstag um 17 Uhr an der Berner Fachhochschule, Bereich Sozialarbeit an der Hallerstrasse 10.
Radio Info. Zeitsprung.
Vor gut einem Jahr ging ein Bild um die Welt. Der leblose Körper des jungen Alan Kurdi, angespült an einem Strand in der Türkei. Er ist ertrunken beim Versuch, nach Europa zu gelangen, um dem jahrelangen Krieg in Syrien zu entkommen. Gleichzeitig kampieren etwa 3000 Geflüchtete im Ostbahnhof von Budapest. Hunderte von ihnen machen sich kurz darauf zu Fuß auf den Weg. Auf der Autobahn marschieren sie Richtung Mitteleuropa und setzen damit eine politische Kettenreaktion in Gang. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel entschließt sich in der Nacht vom 4. auf den 5. September, dass die Geflüchteten nach Deutschland einreisen dürfen. Es folgen Monate, in denen Hunderttausende Menschen zu Fuß, in Bussen oder Zügen die Balkanroute nutzen, um in Mitteleuropa Schutz zu finden. Gleichzeitig schüren rechtsextreme Kräfte in ganz Europa ein Klima der Angst. Mit Erfolg, wie sich nun an den Wahlurnen zeigt. In unserer Rubrik Zeitsprung schaut Katrin Hess zurück auf ein bewegendes Jahr.
Die Stimmung war bereits aufgeheizt im Sommer letzten Jahres. Seit Monaten demonstrierte die fremdenfeindliche Pegida allwöchentlich ihren Hass gegen Menschen, welche noch schlechter dastehen als sie selbst. Täglich werden geflüchteten Unterkünfte von frustrierten Rechtsaußenmotivierten angegriffen. Über die Ägäis kommen im Sommer 2015 tausende Flüchtlinge mit Hilfe von Schleppern nach Griechenland. Über Mazedonien und Serbien gelangen sie nach Ungarn. Mitte August staut sich der Strom in dem vom rechtspopulistischen Präsidenten Viktor Orbán regierten Land. Die Menschen am Budapester Keleti-Bahnhof fordern in Demonstrationen, dass sie weiterreisen dürfen nach Deutschland. Anfang September dann verdichten sich die Ereignisse. Es sind bereits 3000 Geflüchtete, welche im Budapester Ostbahnhof campieren, und die Leiche des 3-jährigen Alan Kurdi wird an einen türkischen Strand gespült. Der Druck auf die Kanzlerin Merkel wächst. Am Freitag, 4. September letzten Jahres, beschließen die Geflüchteten, eine Entscheidung Europas in der Flüchtlingspolitik selbst zu erzwingen. Ein Menschenzug von rund 1000 Alten, Jungen und Familien macht sich mittags bei Bruthitze aus Budapest los auf den Weg. Auf der Autobahn zu Fuß gehen sie Richtung österreichische Grenze. Spät in der kommenden Nacht entscheidet die Bundeskanzlerin, dass die Geflüchteten, welche unterwegs sind, nach Deutschland einreisen dürfen. Österreich lässt sie ohne Registrierung passieren und am folgenden Tag treffen in München bereits im Stundentakt Züge ein. Begleitet vom Applaus von BewohnerInnen der Stadt kommen die Refugees an und werden von HelferInnen mit dem Nötigsten versorgt. Bis Sonntagnacht kommen rund 20.000 Menschen an und der Strom an Geflüchteten wird in den nächsten Monaten nicht abreißen. Bis zu 8.000 überqueren täglich auf kaum mehr tüchtigen Schlauchbooten die Ägäis und begeben sich über die beschwerliche Balkanroute auf den Weg nach Mitteleuropa. In diesem Herbst äußern sich PolitikerInnen der EU immer wieder über die Migrationsströme und scheinen dabei in erster Linie entsetzt über das Vorgehen der SchmugglerInnen auf der Balkanroute. Dass sie mit ihren nur pseudo-offenen Grenzen schuldig sind, dass dieses Business überhaupt existiert, scheinen die Machthabenden nicht bemerken zu wollen. Dazu äußerte sich die Polizsatire-Sendung Die Anstalt folgendermaßen.
Wenn wir die Syrer eh alle anerkennen, ne, warum lassen wir sie dann im Mittelmeer ersaufen und schaffen nicht sichere Fluchtrouten nach Europa?
Doch sogar der beschwerliche Weg über die Balkanroute wird manchen Geflüchteten bereits im November verunmöglicht. Die Behörden entscheiden, dass sich nur noch Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak Richtung Norden durchschlagen dürfen. Für alle anderen ist die Reise in Idomeni an der Grenze zu Mazedonien fertig. Trotz des kalten und nassen Winters gelangen immer noch tausende Schutzsuchende aus den richtigen Ländern in den folgenden Monaten nach Mitteleuropa, bevor die Balkanroute Anfang März faktisch dicht gemacht wird. Dies ganz im Sinne der Bundeskanzlerin Merkel.
Wir sind die Volkspartei Christlich-Demokratische Union, die die Sorgen der Menschen aufnimmt. Aber sie sind auch die Volkspartei, die die Sorgen nicht nur aufnimmt, sondern die gestaltet und Lösungen findet. Und das muss unser Anspruch sein. Und dem werden wir mit dieser Erklärung gerecht. Und deshalb wollen und werden wir die Zahl der Flüchtlinge spürbar reduzieren.
Ein politischer Schachzug Merkels, denn der Rassismus in Deutschland hat zugenommen. Er tritt offener und aggressiver auf und er hat mit der AfD, die in Landesparlamenten beträchtliche Erfolge erzielt, eine politische Heimat gefunden. David Begrich vom Verein Miteinander erklärt die Wahlerfolge der Rechtsaußenpartei Alternative für Deutschland.
Das, was wir bei der Thematik der Flüchtlinge sehen, ist, dass wir hier Prozesse der Ethnisierung sozialer Widersprüche haben. Also Leute haben einfach den Eindruck, dass sie alsbald in die Situation geraten, sich in einer sozialen Konkurrenzsituation mit Flüchtlingen und Asylbewerbern zu sehen, was den Zugang zu sozialen Ressourcen wie Wohnung, Arbeit und so Ähnliches angeht. Und das ist sozusagen neben den ohnehin vorhandenen rassistischen Einstellungen sicher einer der Katalysatoren für einen Großteil der Wahlergebnisse.
Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, geben Geflüchteten die Schuld an Ungerechtigkeit. Doch ÖkonomInnen widersprechen, dass Geflüchtete sich negativ auf die Wirtschaft auswirken. So geht die Großbank UniCredit davon aus, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt bis 2020 dank des Zuzuges um 1,7% steigen könnte. Geflüchtete als Chance, nicht als Gefahr. Doch die Politik sieht das anders. Ein Jahr nach dem geschichtsträchtigen Herbst 2015, als täglich tausende Menschen über den Balkan nach Mitteleuropa kamen, ist die Route geschlossen. Die deutsche NGO Pro Asyl erklärt dazu, vom »Wir schaffen das« der Kanzlerin ist kaum etwas übrig geblieben. Auf den Sommer der Flüchtlingssolidarität folgte der lange Winter der Restriktionen, der bis heute anhält. Tatsächlich haben wir es weniger mit einer Flüchtlingskrise als mit einer Krise des Flüchtlingsschutzes zu tun.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 7. September auf Rabe. Auf der Webseite rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast und weiterführende Links und Bilder. Das nächste Info hören Sie morgen Donnerstag, wie immer um 11. Dann diskutieren wir mit Befürworterinnen und Gegnern der AHV-Plus-Initiative. Beigetragen zu dieser Sendung hat Katrin Hiss und am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.